ARD. Heute mit Katrin Hasselbeck. Und wir schauen in die aktuelle Kultur. Da richten wir den Blick nach Cannes. Seit eben wissen wir, was bringen die dortigen Festspiele im Mai aufs Programm. Wir haben auch ein neues Buch, das sich mit den Geschichten hinter dem Wort Deportation befasst. Und jetzt gleich geht's hier um Vögel. Denn die Galerie Erres, der Erres-Stiftung in München, die verwandelt sich in eine Voliere. Ab heute gibt's dort die Ausstellung The Bird Show zu sehen. Vögel zwischen Freiheit, Krieg und Quantenmechanik, das ist der Untertitel. Dabei geht's nicht nur um Biologie und Anatomie der Tiere, sondern auch um ihre Symbolik. Schließlich stehen sie als Bewohner des Himmels für die Freiheit. Und sie werden wegen ihrer scharfen Sinne und natürlich ihres Überblicks vom Menschen genutzt. Außerdem sind sie natürlich auch schön anzuschauen und zu hören. Barbara Knopf war schon drin in der Bird Show.
Da sind sie schon, die schlauen Papageien, auf der Stange, türkis, gelb, bunt und vorlaut, begrüßen einen, beäugen einen, flattern ein wenig mit den Flügeln und los geht das Geplapper und Geschmatze.
Wir hatten in der Vorbereitungsphase auch einen der Aras bei uns oben im Büro, um ein bisschen zu testen. Und dann haben wir ihm relativ schnell beigebracht, was ist los? Das sagt er jetzt immer noch.
Aber nur, wenn er will. Und natürlich, das sind keine echten Papageien, die Sabine Adler von der Erres-Stiftung hier beherbergt. Es ist Kinderspielzeug, ausgestattet mit einer KI, einer künstlichen Intelligenz, die schon im Jahr 2007 in plüschige Körper eingebaut wurde. Dirty Parrots nennt der Künstler Gerrit Frohne Brinkmann diese sich kakophonisch steigernde Installation, in der die Frage nach erlernbarer künstlicher Kommunikation und deren Unkontrollierbarkeit im Sprachroboter eines antiquierten Spielzeugpapageis gelandet ist. Ein spielerischer Auftakt zur Bird Show, in der es um Vögel geht, aber vor allem um Ideen, die nun in den Nischen der Erres-Stiftung wie in einer Kunstvoliere durch die Luft schwirren. Vögel als Metaphernträger, für Unabhängigkeit und Freiheit zum Beispiel. Den Begriff Liberty bilden die grell leuchtenden Buchstaben einer kniehohen Installation. Und jeder einzelne Buchstabe ist geschützt durch fiese Nägel, Spikes, mit denen Gebäude vor Vogelanflug geschützt werden. Eine Skulptur von Šilja Kamaric, die die Belagerung von Sarajevo im Bosnienkrieg erlebt hat.
Sie wählt jetzt hier diesen Begriff der Liberty und nicht Freedom, weil Liberty hat auch diesen starken Bezug zum staatlichen System, also mit der freien Entfaltungsmöglichkeit innerhalb einer staatlichen Struktur. Also ich finde es sehr schön hier, dass es so abstrakt ist, also dass man keinen Vogel sieht, sondern also diese Leuchtbuchstaben wie in der Werbereklame und die Taubenspikes erkennt natürlich auch sofort jeder. Aber es hat was sehr Wehrhaftes und was ja, Abwehrendes auch gegen die Angreifer dieser Freiheit.
Umgekehrt gilt der Schutz der Freiheit aber nicht den Vögeln selbst. In einem Raum hängt ein Mobile mit ausgestopften Staren. Diese Vögel, die in strudelnden Formationen fliegen, mussten zu Zehntausenden sterben. Bezeichnenderweise, weil sie den menschlichen Flugverkehr über dem Flughafen Fiumicino in Rom beeinträchtigten. Diese Navigationskünstler nun ausgestopft und in stiller Schönheit gefangen in einem Mobile zu sehen, ist herzzerreißend. Immerhin gibt es auch eine federleichte Huldigung der stillen Heldinnen der britischen Kriegsgeschichte, Brieftauben, als Überbringerinnen lebensrettender Depeschen, waren in Großbritannien namentlich bekannt.
Anna Jamuleva zeigt uns hier praktisch wie in so einer Heldenporträtgalerie, aber auch mit einem zwinkernden Auge. Weil man das ja auch wusste, dass die Brieftauben häufig als Informationsüberbringer eingesetzt wurden, wurden die natürlich auch beschossen. Manche sind mehrfach verwundet zurückgekommen und dann trotzdem wieder geflogen. Zum Beispiel Cher Ami hat auch den Fuß verloren im Kriegsgeschehen. Ja, und hier wird eben genau erzählt, was der einzelne Vogel Großartiges eben geleistet hat.
Mythos, Mysterium, Migration, Fragilität, Schönheit, Poesie – all dies wird in vielfältigen, sorgfältig ausgewählten künstlerischen Positionen erzählt. Wie viel artenübergreifende Nähe ist möglich? Es mag ein wenig komisch sein, wenn Menschen Vögeln Lieder beibringen wollen, wie in Carsten Höllers Video. Aber der junge Dompfaff bringt viel Geduld entgegen. Man könnte auch sagen, neugierige Zärtlichkeit, solange er mit Beeren gefüttert wird.
The Bird Show in der Eris-Stiftung in München. Die Ausstellung läuft noch bis Ende Juli. Aus der Luft geht auf Wasser. Sail on, Sailor. Die Beach Boys. Sailor, die Beach Boys auf Bayern 2. Gerade stehen in ganz München 1100 Menschen mit einem Schild in der Hand auf Straßen und Plätzen. Und auf diesen Schildern, da stehen Namen. Ernst Billmann, Caroline Adler, Jenny Obermeier oder Kurt Gustav Beer zum Beispiel. Alles Namen von Münchnerinnen und Münchnern, die von den Nazis ermordet worden sind. Die Schilder, die sind Teil des BR-Erinnerungsprojekts »Die Rückkehr der Namen«. Sie treffen sich dann später um 18 Uhr auf dem Odeonsplatz. Dort wird dann die Band Dreiviertelblut spielen und es gibt Musik vom Münchner Rundfunkorchester und dem BR-Chor. Einige dieser Namen auf den Schildern haben damals einen sogenannten Deportationsbefehl bekommen. Was bedeutet das konkret? In kürzester Zeit, in überfüllten Zügen und nur mit wenig Gepäck auf eine Reise ins Ungewisse geschickt zu werden. Die Historikerin Andrea Löw hat ein Buch über Deportationen aus Deutschland geschrieben. Sie ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. In ihrem Buch nimmt sie ausführlich die Perspektive der Menschen in den Blick. Der Menschen, die, ohnehin schon völlig entrechtet, ihr bisheriges Leben hinter sich lassen mussten. Viele Selbstzeugnisse sind in diese Geschichte eingeflossen. Nils Beindker stellt uns das Buch vor.
Fanny und Jakob Liebschütz wollten die Hoffnung nicht aufgeben. Die Zeit komme wieder, in der wir uns wohlbehalten wiedersehen, um ein neues Leben zu beginnen, schrieben die Eheleute aus Mindelheim im Frühjahr 1942 an ihren in die Schweiz geflohenen Sohn. Kurz darauf wurden sie in ein Ghetto im Distrikt Lublin deportiert und später ermordet. Andrea Löw zitiert diesen und viele andere Abschiedsbriefe. Bereits die Deportationen der Juden aus Deutschland in den Osten Europas wertet die Historikerin als Zivilisationsbruch, der berühmten Formulierung ihres Kollegen Dandiner folgend.
Die sind ja an Orte gekommen, nehmen wir das Beispiel Riga oder Minsk, wo große Teile der lokalen jüdischen Bevölkerung kurz vor der Ankunft der deutschen Jüdinnen und Juden ermordet worden waren, um, wie es zynisch hieß, Platz zu schaffen für die Deportierten. Und diese Menschen sind dann in eine Welt gekommen, in der sie sofort konfrontiert waren mit den Spuren der gerade eben verübten Massaker. Insofern finde ich diesen Begriff Zivilisationsbruch auch schon für diese Erfahrung der Deportation sehr zutreffend.
Gestützt auf einen großen Fundus persönlicher Dokumente macht Andrea Löw anschaulich erfahrbar, was es heißt, deportiert zu werden. Sie schildert detailliert die einzelnen Stationen, hier der Befehl, da Abschiede, dann die Wege zu den Sammelstellen, die quälende Reise, die Ankunft in den Ghettos im Osten Europas. Aus vielen Details entsteht ein schmerzhaftes Bild. Persönliches Hab und Gut, das maximal 50 Kilogramm wiegen durfte, Wohnungen, die versiegelt wurden, Pappschilder, die die Menschen auf dem Weg zu den Sammelstellen um den Hals tragen mussten, die Kosten für die Zugfahrt, die die Deportierten selbst bezahlen durften, 4 Pfennig pro Kilometer in der 3. Klasse. Die Züge völlig überfüllt, im Winter bitterkalt.
Gleichzeitig herrschten furchtbare sanitäre Bedingungen. Es ist immer wieder davon die Rede in den Selbstzeugnissen, dass die Toiletten überliefen, dass dann die Fäkalien einfroren, dass die Menschen gar nicht mehr wussten, wo sie hingehen sollten. Die Menschen haben außerdem dort oft schon gehungert und hatten Durst, weil sie nicht versorgt wurden auf dieser ja doch immerhin 3 Tage dauernden Zugfahrt.
Und dann nach der Ankunft Zeugnisse brutaler Gewalt, verwüstete Wohnungen, auf dem Tisch gefroren die Mahlzeiten der vorherigen Ghettobewohner, die vor der Ankunft der Juden aus Deutschland erschossen worden sind, Fotos, Kinderkleider, Schuhe zurückgelassen. Gleichzeitig, und das ist überraschend, versuchten die nach Osten Deportierten unter prekären Bedingungen an ihr bisheriges Leben anzuknüpfen. Andrea Löw spricht von einem unglaublichen Willen zur Selbstbehauptung.
Die beschreiben das alle in ihren Berichten, wie sie drangegangen sind und die Wohnungen aufgeräumt haben, wie sie rangegangen sind und versucht haben, sich Essen zu organisieren. Und sie haben versucht, Unterricht für die Kinder zu organisieren, Theateraufführungen zu organisieren, um sich eine, Marcel Reich-Ranitzky hat das mal genannt, eine Gegenwelt zu schaffen. Dieser Begriff trifft das sehr, sehr gut. Eine Gegenwelt zu all diesem Terror, zu all dieser Gewalt, zu all diesen Versuchen auch, sie vor der Ermordung tatsächlich auch psychisch zu degradieren.
Manche Menschen und ihre Geschichte nehmen im Buch von Andrea Löw eine prominente Rolle ein, darunter Edith Blau. Sie erlebte eine Odyssee. Aus Danzig stammend floh Edith Blau bei Kriegsbeginn und gelangte schließlich mit ihrer Mutter nach Minden zu Verwandten. Von dort wurde sie wiederum nach Riga deportiert und warf Postkarten aus dem Zug. Dann kam sie zusammen mit der Mutter ins Konzentrationslager Stutthof bei Danzig, wurde zur Zwangsarbeit auf dem Land eingesetzt. Später konnten die beiden inkognito mit einem Flüchtlingstreck nach Bornholm entkommen und wurden dort befreit.
Und sie hat später in einem Interview gesagt, dass sie wie versteinert war nach dem, was man gemeinhin Befreiung nennt, dass sie überhaupt nicht wusste, wohin mit sich und dass sie immer gedacht hat, wenn wir befreit sind, dann wollen alle meine Geschichte hören. Und plötzlich hatte sich niemand interessiert. Sie ist dann erst einfach verstummt. Und sie haben in Bornholm in Dänemark bei einem Arzt sind sie untergekommen. Und der hat ihr einen Stift und einen Block gegeben und gesagt, wenn du nicht reden willst, dann schreib das auf.
Wie fängt man es an, wenn das Herz so voll von allem ist? Wo nimmt man die Worte in diesem Moment her? Mit diesen Fragen beginnt Edith Blaus Bericht über das zuvor Erlebte, geschrieben im Mai 1945. Sie eröffnen Andrea Löws Buch über die Deportationen der Juden aus Deutschland, ein wichtiges Buch, weil es uns auch verstehen lässt, warum das Herz so voll gewesen ist. Andrea Löw erzählt die Geschichte einer systematischen Entmenschlichung. Sie vollzog sich vor aller Augen und Ohren.
Deportiert, immer mit einem Fuß im Grab. Erfahrungen deutscher Juden, so heißt das neue Buch von Andrea Löw. Es ist bei S. Fischer erschienen. Und mehr Buch gibt's bei uns auf Bayern 2 heute Abend ab 20 Uhr im Salon unsere Lesung. Xenia Tilling liest aus Nochmal von vorne, dem Roman über zwei Millennials in der Midlife Crisis von Dana von Suffrin. Und das ist Funk für den Donnerstagnachmittag auf Bayern 2. The Brand New Heavies mit Cedar Garrett. It's My Destiny. The Brand New Heavies, It's My Destiny. So klingt der Donnerstag auf Bayern 2. Und jetzt haben wir Neues aus der Filmwelt. Es ist das bedeutendste Filmfestival auf unserem Planeten, das Festival von Cannes, immer im Mai in Südfrankreich. Am Ende wird die Goldene Palme vergeben, fast so begehrt wie ein Oscar. Letztes Jahr ging der Preis an Anatomie eines Falls mit der großartigen Sandra Hüller in der Hauptrolle. Wer wird also 2024 geehrt und kann das Scheinwerferlicht an der Croisette auf sich ziehen? Heute Mittag ist in Paris das Programm bekannt gegeben worden. Durchaus große Namen, vor allem des US-Kinos, ploppen auf, wie Francis Ford Coppola, Kevin Costner oder Paul Schrader. Bei mir ist jetzt unser Filmkritiker Moritz Hohlfelder. Moritz, was sagst du zum Jahrgang Cannes 2024?
Ja, das ist so ein filmkünstlerisches Austragsstübel, welches da präsentiert wird. Die ehemaligen New Hollywood-Helden aus den 70er Jahren sind zurück und dominieren jetzt als illustre Altherrenriege das Programm. Also ein zeitgemäßer oder gar fortschrittlicher Impuls geht von diesem Wettbewerb erstmal nicht aus. Da ist der schon erwähnte Francis Ford Coppola berühmt geworden mit Filmen wie Der Pate oder Apocalypse Now. Er zeigt sein neues Werk Megalopolis. Es ist ja so, dass er seinen letzten Film immerhin schon vor 12 Jahren präsentiert hat, also lange Zeit her. Dabei klingt das neue Projekt durchaus spannend. Dafür hat er seinen Weinberg verkauft. Er dreht schon seit einiger Zeit daran. Das ist ein Science-Fiction-Film mit Adam Driver und Forrest Whitaker in den Hauptrollen. Und es geht um einen Architekten in New York, der nach einer verheerenden Katastrophe die Stadt wieder aufbauen soll. Coppola ist inzwischen 85. An seiner Seite werden in Cannes noch ein paar weitere Kinosenioren, wie schon erwähnt, ihren Auftritt haben. Kevin Costner, 69 Jahre alt, mit einem neuen Western. Sein letzter Film liegt auch schon 10 Jahre zurück. Paul Schrader, 77 Jahre alt. Jacques Audiard, 71 Jahre alt. David Cronenberg, 81 Jahre alt. Als Motto kann man ausgeben, mit dem Rollator über den roten Teppich.
Moritz, wie ist das zu erklären? Lauter alte Herren und keine Frauen.
Ja, das ist so ein bisschen schwer zu erklären. Ich erkläre es mir so, die großen alten Männernamen ziehen nach wie vor. Coppola, klar, klingt toll. Die Filme können ja auch tatsächlich gut sein. Also es heißt ja nicht, dass man im Alter automatisch schlechte Filme machen muss. Mal sehen. Gespannt bin ich, wie die im Vergleich, ich darf es in diesem Zusammenhang vielleicht sagen, blutjunge Jurypräsidentin Greta Gerwig, die Regisseurin von Barbie, mit diesen alten Herren umgehen wird, darf man gespannt sein. Aber es sind natürlich auch ein paar Frauen im Wettbewerb vertreten. Allerdings in Cannes immer traditionell sehr, sehr wenige. Das ist total schade. Es sind diesmal 20 Filme im Wettbewerb, 4 von Frauen. Das ist zu wenig.
Da gebe ich dir recht. Wir werden auf jeden Fall berichten. Moritz, von der französischen Riviera schauen wir jetzt an die Riviera am Starnberger See. Dort in Oberbayern findet jedes Jahr im August und September das schöne Fünf-Seen-Festival statt. Jetzt hat uns gestern die erschreckende Pressemitteilung erreicht, dass die Zukunft dieser renommierten Veranstaltung offenbar gefährdet ist. Der Grund: gekürzte Zuschüsse und gleichzeitig steigende Kosten. Wir kennen das Lied. Was genau geht da vor sich?
Ja, es ist so, dass die Gemeinden Starnberg und Gauting einfach ihre Zuschüsse gekürzt haben. Beantragte Gelder, so um die 60.000 Euro, wurden etwa halbiert. Also es fehlen dem Festival jetzt 32.500 Euro. Das ist wirklich ein beträchtlicher Teil des Etats. Und es bedeutet in der Auswirkung dann natürlich, dass man manche Sachen gar nicht mehr machen kann. Das Festival ist ja schon in der Vorbereitung, das kann man nicht mehr stoppen. Und man kann teilweise die Kosten auch nur noch auffangen, indem man halt Sachen radikal absagt. Also wie zum Beispiel die Eröffnung, die immer am See war, Open Air, wunderbar, tolle Kulisse. Das wandert jetzt zurück in die Schlossberghalle. Oder die legendäre Dampferfahrt, die es immer gab, gibt es auch nicht mehr. Auf jeden Fall Festivalleiter Matthias Hellwig sagte heute im Gespräch mit dem BR:
Die Stadt Starnberg ist klamm, wie es so schön heißt, hat wirklich große Nöte, all ihre Kosten zu bestreiten. Und dann kürzt man eben immer an der Kultur als erstes, weil das sind die freiwilligen Leistungen. Und bei den freiwilligen Leistungen setzt man immer an, wenn man meint, etwas kürzen zu müssen.
Ja, ähnliche Probleme haben auch andere Festivals in Bayern, etwa das Würzburger Filmwochenende oder die Filmtage in Hof. Die 5-Szenen-Filmfestival-Leute laden demnächst mal zu einer Diskussion ein in Gauting mit den Politikern.
Moritz Hohlfelder, vielen Dank für die Infos zum gefährdeten 5-Szenen-Festival und davor zum Programm der kommenden Filmfestspiele in Cannes. Das war das Kulturleben am Donnerstag. Ich bin Katrin Hasselbeck. Gern bis morgen ab 14 Uhr wieder. Einen schönen Donnerstag noch.